Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Die jüngste Wendung in der Kontroverse um Literaturnobelpreisträger Peter Handke wird uns gleich beschäftigen. Später dann auch die Biografie einer großen Stadt. Keine kleinere als Berlin, nämlich, beschreibt der Journalist und Autor Jens Biske in einem entsprechend voluminösen Buch, das wir uns mit ihm anschauen. Jens Biske ist unser Gast. Peter Handke, das Rad der Kritik an ihm als Nobelpreisträger, dreht sich immer weiter und schneller, längst auch international. Jetzt gibt es von Handkes Verlag Surkamp ein Papier, das diesem Rad versucht, in die Speichen zu greifen, sprich Dinge klären will. Wir haben gestern in unserem Programm bereits kurz berichtet und wollen jetzt diese Aktion einschätzen mit Wiebke Poromka aus unserer Lesart-Redaktion. Guten Morgen.
Guten Morgen.
25 Seiten auf Englisch, Clarification, Material and Sources, Klärungen, Material und Quellen. Die einzelnen Abschnitte werden jeweils eingeleitet mit Some Observers have written, einige Beobachter haben geschrieben. Was lesen wir denn da also, Wiebke?
Ja, dort sind aufgelistet die Hauptvorwürfe von Kritikern hinsichtlich Handkes Verlautbarung zum Jugoslawienkrieg. Etwa, dass er den Genozid in Srebrenica geleugnet habe, dass er ausschließlich eine serbische Position eingenommen habe oder dass er die Opfer nicht ernst genommen oder gar verhöhnt habe. Und dann folgt jeweils unter der Überschrift Clarification eine vermeintliche Richtigstellung, eine Entkräftung. Dabei ist es immer eine Erklärung plus ein Handke-O-Ton aus Interviews von Handke oder auch aus seinen Jugoslawien-Büchern. Und das Ganze nennt sich Work in Progress, also stellt die eigene Unvollständigkeit schon mit dar. Zugleich aber ist es doch auf bestürzende Weise unbedarft oder vertraut auf unsere Unbedarftheit, denn natürlich kann man nicht durch ein Zitat kontextlos etwas beweisen oder etwas widerlegen, was ja an anderer Stelle ganz anders stehen kann.
Dieses Papier kursiert seit gestern. Es ist nicht offiziell veröffentlicht. Mhm. An wen richtet es sich denn dann überhaupt?
Unser Kenntnisstand ist, dass es dezidiert für schwedische Medien geschrieben worden ist und auch an die verschickt wird. Natürlich tobt auch in Schweden jetzt eine Diskussion um die Nobelpreisentscheidung. Und da sind im Zuge dessen auch so wirklich etwas haarsträubende Äußerungen der Nobelpreisakademie zitiert worden. Beispielsweise, dass sie die Ketzerbriefe, dieses Interview von Handke, wo er ganz offenkundig die Mütter von Srebrenica verhöhnt und nicht ernst nimmt, dass sie die gar nicht kannten oder dass die Jugoslawien-Bücher nicht auf Schwedisch vorgelegen haben. Und jetzt könnte man sagen, okay, das ist jetzt eine Materialdarreichung mit dem Ziel, da ein paar Wissenslücken zu schließen. Aber ich glaube, man sieht an der Ausrichtung dieses Papiers natürlich ganz klar, dass das keine objektive Analyse ist oder einfach ein Reader, sondern dass das einer klaren Absicht folgt.
Das heißt, das ist so eine Art Flugschrift nach Stockholm an die Schwedische Akademie. So nicht bloß, dass ihr nicht auf die Idee kommt, eure Entscheidung eventuell zu überdenken und zu revozieren vielleicht sogar.
Ja, ganz danach sieht es aus, zumal man ja auch sagen muss, es handelt sich nicht um ein Papier, was auch nach Schweden gegangen ist, sondern nach unserem Kenntnisstand nur nach Schweden. Und wenn man da nochmal daneben legt, die Neuausgabe der Jugoslawien-Texte von Handke, die jetzt gerade erschienen sind, da prangt der Aufkleber mit dem Nobelpreis drauf. Es gibt aber keine editorische Notiz, es gibt kein kritisches Nachwort, es gibt keine Kontextualisierung oder gar eine Dokumentation der Jugoslawien-Debatte. Also da hält sich Surkamp sehr, sehr bedeckt. Ich würde gerne in diesem Punkt wirklich mal die Frage der Verantwortung von Verlagen ins Spiel bringen. Nicht nur, was die Äußerung eines ihrer wichtigsten Autoren betrifft, sondern auch die Frage, wie geht man verantwortungsvoll publizistisch damit um? Und diese Verantwortung scheint bei Surkamp im Moment, glaube ich, keine Rolle zu spielen, sondern was im Vordergrund steht, ist das Interesse.
Das Papier liest sich natürlich wie eine einzige große Apologie, also eine Entschuldigung, stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht, der Peter Handke war nie und er hat nie und das hat er nicht gesagt, sondern man muss es so verstehen. Klar kann man natürlich den Verlag verstehen, der seinen Autor in Schutz nehmen will. Den nächsten Schritt, den könnten jetzt aber natürlich die vermeintlich entkräfteten Kritiker tun, die Zitate genauer anschauen. Sie sagten ja selber, natürlich stehen sie nicht im Kontext und dann sagen, haha, schön aus dem Zusammenhang gerissen. Also tut Surkamp Peter Handke denn damit wirklich einen Gefallen?
Ja, ich glaube, Sie haben recht. Natürlich werden jetzt die Kritiker sich ganz genau diese 25 Seiten anschauen, werden die Zitate hinterfragen, werden auch auf Lücken hinweisen. Beispielsweise ein Zitat, was in den vergangenen Tagen immer wieder angeführt wurde über die Mutter von Srebrenica. Da sagt Handke, im Jahr 2011, überhaupt diese sogenannten Mütter von Srebrenica, denen glaube ich kein Wort, denen nehme ich die Trauer nicht ab. Wäre ich Mutter, trauerte ich allein. Dieses Zitat taucht beispielsweise unter diesem Kapitel, wie geht Handke mit den Opfern um, aus dem Jugoslawienkrieg nicht auf. Und das Zweite, was heikel werden könnte für Handke, ist, dass bis jetzt seine Verteidiger ja immer gesagt haben, der ist gar kein politischer Autor, der ist ausschließlich ein literarisch-poetischer. Und wenn jetzt aber Suhrkamp versucht, durch dieses Papier die politische Integrität des Autos zu beweisen, dann ist sozusagen dieses Argument entkräftet.
Das habe ich, als ich das Papier las, mir eigentlich auch gedacht, dass diese Trennung zwischen Ästhetik und Politik eigentlich im Fall Peter Handke gar nicht mehr geht, weil nämlich auch viele Zitate von ihm selbst da steht, wo er sagt, ich bin immer auch als politisch denkender Mensch ein Autor, wo das sich also plötzlich verschwimmt und natürlich nimmt das dann nochmal eine ganz andere Kraft und Schärfe an, was er da damals gesagt hat.
Ja, absolut. Und ich glaube, das Einzige, was er jetzt machen kann und was der Verlag machen kann, meiner Meinung nach, ist einfach sich dazu bekennen und anzuschauen, was da gesagt wurde. Das sind ja auch Positionen, die Handke vermutlich immer noch nicht ganz abgelegt hat. Wir haben in der vergangenen Woche hier über ein Video gesprochen, was aufgetaucht ist, was ihn in diesem Frühjahr auf einer Veteranenkonferenz in Belgrad zeigt, sodass man sieht, er ist einfach immer noch der Position nahe, die er in den 1990er Jahren vertreten hat. Und ich glaube, man muss jetzt einfach so weit sein, dass man sagt, okay, das sind die Positionen und wollt ihr unter diesen Bedingungen, dass dieser Autor den Nobelpreis kriegt? Man kann diese Frage dennoch mit Ja beantworten, aber man muss eben sich das Material anschauen.
Und in einem Monat knapp ist Preisverleihung und wir werden eine Rede hören. Die Diskussion um Peter Handke geht weiter. Wir bleiben natürlich dran. Wiebke Poromka, vielen Dank einstweilen. Und jetzt wuchten wir 1,5 Kilogramm Literatur auf unseren Studiotisch. So gewichtig ist nämlich Berlin, die Biografie einer großen Stadt, wie Jens Biski sein Buch getauft hat. Als Journalist bei der Süddeutschen Zeitung kennt man ihn vor allem. Er ist bei uns. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen.
Sie sind in Leipzig geboren, Herr Biski. Ja. Kam direkt nach dem Mauerfall nach Berlin in ein wunderbares Chaos, wie Sie es nennen. Die schönsten Lieben, die beginnen ja auf Turbulent. War das bei Ihnen so?
Ja, ich bin schon 1981 mit den Eltern nach Berlin gezogen. Da war ich knapp 15, also wenige Tage nach dem Umzug bin ich das geworden. Hab damals in Marzahn gewohnt. Viele haben mir gesagt, das gehört überhaupt nicht zu Berlin. Damals in Ostberlin. Ich halte das für falsch, die Großsiedlungen, ob nun in Ost oder West, so ganz zum inneren Ausland zu erklären. Und dann hatte ich das Glück, hier in Berlin den Mauerfall zu erleben, hatte das Glück, diese ersten Jahre zu erleben, habe damals begonnen zu studieren und seitdem interessiert mich die Stadt.
Nicht nur für Künstler aus aller Welt gilt Berlin heute als die Stadt, in der man leben muss, wenn man den Puls der Zeit spüren will, wie New York in den 70er und 80er Jahren, hat man das Gefühl, ist Berlin in den 90er Jahren so ein Magnet geworden. Ne? Für junge Menschen aus aller Welt natürlich locken die immer noch moderaten Preise im Gegensatz zu London und Paris, weil 40.000 Menschen ziehen auch jährlich neu nach Berlin. Was glauben Sie, was diese Faszination, diese neue Faszination, sie war früher wirklich eigentlich nicht vorhanden in diesem Sinne, was die so ausmacht.
Viele haben das Gefühl, sie könnten hier das Projekt ihres Lebens verwirklichen, ohne dass sie sich besonders anpassen müssten. Berlin ist, Sie haben es gesagt, nach wie vor nicht so teuer wie andere europäische Metropolen. Und Berliner kann man werden. Man kann auch nach Hamburg oder München ziehen. Das sind sehr angenehme Städte. Man lernt dort großartige Menschen kennen. Nur, man bleibt immer ein Zugezogener. In Berlin ist man, glaube ich, nach 3 Jahren ein Berliner oder eine Berlinerin. Und dann gibt es noch so eine Technik der Selbstmystifizierung, die in Berlin ganz gut klappt. 1993 hat man denen gesagt, die gerade kamen, ach, ihr habt 1990 nicht erlebt. Da war es großartig. Und dieselben Leute, die das gehört haben, haben dann 1996 erzählt. Also wer 93 nicht da war, der weiß überhaupt nicht, was los ist. Und so haben die Leute immer das Gefühl, auch etwas zu verpassen. Berlin ist ein Sehnsuchtsort, ist aber auch für viele ein Schreckbild.
Aber das ist interessant, Herr Biski, diese Differenzierung. Ne? Also sag Ihnen, lebt 3 Jahre in München und sagt einem Münchner gegenüber, ich bin Münchner, dem Gebürtigen, dann fährt der ihnen über den Mund. Und in Berlin ist man einfach ganz schnell Berliner, weil die meisten eben keine Berliner sind. Gibt es aber natürlich trotzdem, und der Mythos der Stadt hat sich ja auch so verbreitet, typisch Berlin, Berliner Schnauze, Berliner Type. Was wäre denn das typische Urberlinische eigentlich? Gibt es da noch sozusagen so einen Phänotyp, der nur vielleicht ein Kern, den man dann immer wieder doch mal rausschälen kann?
Ja, es gibt Dinge, die sich über Jahrhunderte wiederholen in Variationen. Man sagt den Berlinern immer nach, dass sie besonders helle seien. Es gibt hier genauso viele Dummköpfe wie anderswo, aber es ist natürlich eine Herausforderung, in so einer großen Stadt zu leben, und da entwickelt sich so eine gewisse Reaktionsschnelligkeit, aber auch eine gewisse Unbeeindruckbarkeit. Es ist ja sehr schwer, Berliner mit irgendetwas zu überraschen. Da müssen sie sich schon genau etwas überlegen. Und dann gibt es so ein gebrochenes Selbstbewusstsein. Ich glaube, dass es zu Berlin gehört, dass man denkt, ja klar, in Deutschland sind wir die beste Stadt. Hier kann man großartig leben. Und auf der anderen Seite wissen die Berliner aber, wie viel im Argen liegt und dass es gar nicht so weit her ist mit ihnen.
Schauen wir mal in die Geschichte, Jens Biski. Sie haben Ihr Buch als Biografie der großen Stadt angelegt und schauen sich das eigentlich gar nicht mal so lange Leben dieser Stadt an. Und als wichtigen Grundstein für den Erfolg nennen Sie ein Ereignis, über das ja heute wieder viel gestritten wird, nämlich den Bau des Schlosses. Warum war und ist dieses Gebäude historisch bis heute so wichtig für Berlin? Viele Zugezogene sagen ja, was soll denn der Streit um diesen alten Kasten?
Ja, der heutige Streit ist nochmal eine andere Frage, aber es ist um 1700 sehr wichtig, weil damals Friedrich III., Kurfürst, beschlossen hat, er will König werden. Und deswegen baut er die Residenz aus, gibt ungeheure Summen aus, und das Schloss wird sozusagen zur Manifestation dieses Willens unter den großen Mächten Europas mitzuspielen. Und dann wird Berlin zur selben Zeit auch ein intellektuelles Zentrum in Norddeutschland. Das gehört zu dieser Geschichte mit dazu. Und dann ist das Schloss natürlich vor allem ein Schauplatz der Geschichte. Es ist ein Hauptschauplatz der 48er Revolution. Es ist ein wichtiger Schauplatz in der Revolution von 1918 und, wenn man sagt, an der Stelle, wo das Schloss stand und wo dann der Palast der Republik errichtet wurde, da sind auch am 4. November 1989 Demonstranten vorbeigezogen. Und jetzt haben wir diese merkwürdige Diskussion seit vielen Jahren, was man mit dem Ort machen muss. Auch das ist typisch Berlin, dass man so viel Geschichte hat, dass es immer schwierig ist, damit intelligent umzugehen.
Das heißt also, dieses Schloss hätte sowas wie eine historische, integrative Kraft gehabt über die Bildung eigentlich auch dieser Metropole über das 19. Jahrhundert.
Es ist ein sehr wichtiger Ort, aber ich glaube, es ist eine Übertreibung, wie manche gesagt haben, die Stadt sei das Schloss oder das Schloss sei die Stadt. Das ist eine Gleichsetzung, die nicht funktioniert. Etwas weiter weg, die Spandauer Straße, wo die Aufklärer des 18. Jahrhunderts gelebt haben, oder die Königsstraße, die vom Schloss zum heutigen Alexanderplatz geführt hat. Da ist viel mehr passiert, wo es die Kaufhäuser gab, wo die Menschen gelebt haben. Ich versuche immer beides in den Blick zu bekommen, die Haupt- und Staatsaktion und das Alltagsleben und die Künstler.
Das lässt sich natürlich auch schön und in den 20er Jahren verfolgen, wo Berlin einen großen Modernisierungsschub erlebt. Sie beschreiben es aber auch als Hexenkessel, in dem also die Freuden und die Gefahren definitiv nebeneinander liegen.
Ja, Hexenkessel, das übernehme ich, wie ich immer versuche, Zeitgenossen zu Wort kommen zu lassen. Was für die 20er Jahre ganz großartig ist, da hat Berlin mal eine starke Kommunalpolitik. Da wird etwa das größte kommunale Unternehmen gegründet, die BVG. Und wer ist der Stadtrat, der das tut? Das ist Ernst Reuter, der später Bürgermeister von Berlin-West wird. Dann haben sie einen Stadtbaurat, Martin Wagner, der aus der Reformbewegung kommt, Siedlungen baut mit großartigen Architekten, etwa Bruno Taut. Und daneben haben sie eine Stadt, dem man so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen hat, durch den verlorenen Krieg, durch die Inflation. Und dann kommen, wie wir das auch heute sehen, viele Künstler hierher. Und es ist ja immer so, wenn 5 intelligente, begabte beieinander sind, dann kommen auch noch 3, 4 mehr. Und dann experimentieren die alle. Das ist so großartig in Berlin, dass sich das mischt, dass man mit Film, Theater, Literatur durcheinander arbeitet, dass man sagen kann, in Berlin ist Wozzeck von Alban Berg uraufgeführt worden, aber auch das Land des Lächelns.
Und der Berliner Alexanderplatz wurde geschrieben von Alfred Döblin. Die Literatur hat schon immer eine große Rolle in Berlin gespielt. In den 20er Jahren könnte man sagen, kondensiert sich sozusagen die deutschsprachige Literatur in Berlin. Es gibt Dutzende von bedeutenden Autoren, die in Berlin gelebt, geschrieben haben und die dann natürlich nach 33 in einen großen, in eine große Fluchtbewegung, wo Berlin sich kulturell wirklich dann auch geleert hat. Wenn wir den Sprung machen mal in die heutige Zeit, Herr Biski, man könnte ja sagen, dass ab den 90er Jahren auch, sagen wir mal, die deutschsprachige Literatur, die ganzen Künstler sich alle wieder in Berlin versammeln, die halbe deutschsprachige Gegenwartsliteratur, hat man das Gefühl, lebt in Berlin. Glauben Sie denn, dass man in 40, 50 Jahren auch von den goldenen 90ern oder 10er, den 2010er Jahren vielleicht sprechen wird, wo eine unglaubliche Menge an künstlerischem Talent in der Stadt war?
Das kann ich Ihnen gar nicht sagen, weil ich keine Prognosefähigkeiten besitze. Aber ich glaube schon, dass die Jahre um 2000 später ein besonderes Interesse finden werden, weil dort die Stadt, das Land Berlin pleite ist nach dem Bankenskandal und zugleich eine neue Definition dessen, was Stadtgesellschaft ist, versucht wird. Also da gibt es diese berühmte Schlagzeile, arm, aber sexy. Das hieß ja nur, wir fangen jetzt hier nochmal von vorne an und besinnen uns auf unsere Stärken. Das ist verebbt. Das hielt ja nur 5, 6 Jahre und seitdem steht die Stadt unter Wachstumsstress. In dem lebt sie noch.
Wir können leider nur wenig anreißen in diesem großen, großen Bogen, den Sie schlagen in Ihrem Buch. Vielen Dank für Ihren Besuch, Jens Biski.
Vielen Dank.
Und Ihr Buch Berlin, Biografie einer großen Stadt, ist bei Rowohlt Berlin erschienen mit 967 Seiten für 38 Euro.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Und da blättern wir jetzt in einem neuen Bilderbuch des australischen Zeichners und Autors Sean Tan, ein vielfach preisgekrönter Künstler, unsere Expertin für das Genre und heute unsere Kritikerin Kim Kindermann aus unserer Lesart-Redaktion kennt ihn schon länger. Sie ist im Studio. Zikade heißt dieser neue Band. Kim Kindermann, ist das wieder so ein literarisch-optischer Leckerbissen?
Ja, ganz unbedingt. Also Zikade ist wirklich ein ganz typisches Buch für diesen Australier. Man erkennt die Bilder einfach auch sofort. Also wenn man das Cover jetzt hier anguckt, das beginnt hier wirklich schon, da sieht man jetzt Zikade, die Hauptfigur dieses Buches. Grauer Anzug, weißes Hemd, 4 Hände, großer grüner Kopf mit schwarzen Knopfaugen und um ihn herum ist alles grau, die Wände, der Boden, die Decke und dann liegen da nur so ein paar einzeln verstreut liegende weiße Papierbögen und hinten auf dem Buch steht dann drauf, Zikade erzählt, Geschichte gut, Geschichte einfach, Geschichte, die sogar Mensch versteht, tak, tak, tak. Das ist alles, das ist ganz merkwürdig, schräg und vielversprechend und das ist eben typisch für diesen Australier. Und man ist nämlich einfach schon mit dem Cover mittendrin in diesem Bilderbuchabenteuer.
Worum geht es denn dann aber in Zikade tatsächlich um Insekten?
Es geht, also Zikade ist Zikade, ist eine Zikade, ja. Ist aber ein Büroangestellter. Seit 17 Jahren schuftet der, gibt Daten ein, sitzt in seiner ganz winzigen Bürozelle, ist keinen Tag krank, arbeitet treu und ergeben. Aber er ist auch ziemlich alleine, weil seine Kollegen, die schikanieren ihn, sein Chef erkennt ihn nicht an. Und anders als er sind das alles Menschen. Die sind jetzt zwar gesichtslose Körper, aber sie sind auch Teil dieses ganzen grauen Systems. Das ganze Buch ist bis auf Zikade eigentlich grau. Also es gibt alle Abstufungen von grau. Und in dieser Welt bewegt sich jetzt diese Geschichte.
Ich meine, gestern hatten wir es hier in der Lesart auch von Insekten, von Kafkas Gregor Samsa, der sich in ein Insekt verwandelt. Wäre Zikade so ein Verwandter, dem es ja dann ähnlich schlimm ergeht, der immer geschuhriegelt wird?
Genau, schlimm geht es Zikade ja auch und um Verwandlung geht es ja auch, weil am letzten Tag vor dem Ruhestand, da wird er, wird er weggeschickt ohne ein Wort, ohne eine Anerkennung, ohne gar nichts. Und dann geht er auf das Dach des Hauses, in dem er arbeitet und wie es dann hier so heißt, es ist Zeit für Abschied. Und dann stellt er sich auf den Sims des Hauses und da steht er klein, grau, sprachlos. Das wirkt schon ganz schön traurig und man kriegt richtig ein bisschen Angst, weil man denkt, hoch, was passiert denn jetzt auf der nächsten Seite? Aber dann kommt auf einmal auf der nächsten Seite so ein ganz kleiner feuerroter Riss in diese graue Anzugschale und auf der nächsten wird dann aus diesem Riss ein feuerrotes Insekt, das sich herausgebildet hat, das Flügel hat und das jetzt eben in den Himmel sich abstößt und da immer höher und höher fliegt und da dann auch andere Zikaden trifft, mit denen gemeinsam fliegt er dann in den Wald und dann heißt es so im letzten Satz, wenn er zurückdenken muss an die Menschen, muss er lachen.
Das heißt also an Happy End für Zikade.
Ja, ein Happy End für Zikade. Das ist ja auch das Schöne an diesem Buch, weil es ja sonst auch was ziemlich Beklemmendes hat. Es erzählt ja von ganz vielen Sachen, also von Anderssein, von ausgegrenzt werden, von dem Umgang, von Arbeit, die nicht mehr wirklich Spaß macht, sondern die einfach abgehackt funktioniert. Mhm. Und all diese Sachen, die stecken ja hier alle drin.
Wie gesagt, hat John Tern schon viele Preise für seine Bücher gewonnen. Kim Kindemann, Sie haben jetzt schon ein bisschen seinen Stil beschrieben durch das Cover. Wie muss man sich denn aber doch diesen Strich so in dem Buch vorstellen? Also wie zeichnet, wie gestaltet er genau? Das muss ja sozusagen ihn, das hat ihn ja richtig berühmt gemacht.
Ne? Genau, also das hat ihn wirklich berühmt gemacht, weil diese Figuren und diese ganze Bildkomposition, die ist wirklich perfekt. Da ist alles super perfekt gesetzt. Schatten, Licht, immer stimmig. Und zwar so, dass man wirklich in diese Geschichte so von Anfang an reingezogen wird. Ich finde seine Bilder, die meandern immer so zwischen Albtraum, Traum und Wirklichkeit. Die haben ganz viel in der Formsprache von einer Graphic Novel. Das Tolle ist eben, dass diese Geschichten ganz häufig auch ohne Text auskommen. Also das ist hier in diesem Bilderbuch auch. Das sind 16 Bilder insgesamt, wenn man die beiden Buchinnenseiten mitzählt. Ich finde, da ist nämlich am Anfang auch die graue Welt, hinten ist der bunte Wald. Und dann sind das Geschichten, die eben ohne Text groß auskommen. Also in diesem Fall ist es jetzt so, dass die Texte immer nur 4 Zeilen lang sind. Die passen dann perfekt in dieses Bild auch rein. Die stehen da zwar in ganz schlichter Sprache, aber in dieser Schlichtheit passen sie auch zu diesen Bildern. Und in diesem Fall enden die jetzt immer mit diesen 3 Worten, tak, tak, tak. Und das ist genial. Sind die nämlich anfangs so ein bisschen das Sinnbild für den traurigen Trott, dieses tak, 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 ich gebe meine Daten ein. Sind sie am Ende so ein bisschen das, stehen sie für das spöttische, staccatohafte Lachen, das jetzt eben Zikade hat, weil er befreit sich ja aus dieser für ihn sehr misslichen Situation.
Der Verlag annonciert dieses Buch nun für Kinder ab 5 Jahren. Das fand ich ein bisschen irritierend im ersten Moment. Das ist doch eigentlich gar kein Buch für Kinder, oder?
Ja, das ist ja ein alter Streit. Also wann fängt man an, mit Kindern über welches Thema zu reden? Der Sean Tan sagt selbst, er malt eigentlich ohne an das Alter zu denken. Also er malt einfach drauf los. Klar ist natürlich, seine Geschichten, so einfach er sie erzählt, die holen ja ganz früh ab. Also das sind natürlich Geschichten, die können kleine Kinder verstehen. Die haben aber auch immer eine schmerzhafte Tiefe. Es geht immer darum, dass sie einen aus einer Komfortzone spülen. Man muss nachdenken, man wird auch politisch angeregt. Aber ich glaube, das funktioniert eben auch sehr, sehr früh, weil hier in diesem Fall, diese Geschichte ist einfach gut, sie ist einfach und es versteht sie wirklich, wirklich jeder. Und ich finde, Kinder kann man auch sehr wohl aus ihrer Komfortzone rausholen. Und das Schöne ist ja eigentlich, wenn Bilderbücher funktionieren für die Großen wie die Kleinen, sodass beide beim Anschauen und gemeinsam lesen was ganz anderes raus haben und sich da wieder wunderbar miteinander treffen und ins Gespräch kommen.
Dankeschön. Kim Kindermann über Zikade, das neue Bilderbuch von Sean Tan im Aladdin Verlag. Erschienen, 32 Seiten, der Umfang, 17 Euro der Preis.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Das Radio spielt in Karin Kalisas neuem Roman eine große Rolle. Heute liest die Autorin aus Radioactivity in Buxtehude.
Nichts, was sie sagte, war so außergewöhnlich, dass es den morgendlichen Betrieb in einer mäßig ausgeschlafenen Hafenstadt hätte stocken lassen müssen. Es war ihre Stimme. Eine perfekte Radiostimme. aus dem mitteldunklen Register.
Radiomoderatorin Nora Teves, die Protagonistin des Romans, hat einen Plan. Sie will den Mann über den Sender in die Enge treiben, der einst ihre Mutter missbrauchte.
Sie dachte daran, wie wohl ihre Mutter als Kind am Deich gesessen und gehofft hatte, der kühle Wind möge das Gefühl fremder Hände auf ihrem Körper mit sich nehmen.
Karin Kalisa liest aus Radioactivity heute um 19.30 Uhr in Literatur im Zimmer in Buxtehude, morgen in Bad Münder, übermorgen in Brühl. 1966 schrieb Hans-Werner Henze seine Oper Die Bassariden, basierend auf den Bacchien von Euripides. Jetzt ist das Werk, in dem es um Rausch und Ordnung geht, in englischer Fassung in Berlin zu sehen. Pentheus, der pflichtbewusste Herrscher von Theben, und der wilde, exzessive Dionysos sind die beiden Gegenspieler des Musikdramas. Der eine will mittels Vernunft die Ordnung herstellen, der andere will von den Massen angebetet werden. The Bassarides, Hans-Werner Henzes Literaturoper, inszeniert von Barry Kosky, heute in der Komischen Oper in Berlin. Beginn ist 19 Uhr. Die nächste Vorstellung ist am Sonntag.
Die Mauern stehen sprachlos und kalt. Im Winde klirren die Fahnen.
36 Jahre bis zu seinem Tod am 7. Juni 1843 bewohnte der Dichter Friedrich Hölderlin ein Zimmerchen im nach ihm benannten Hölderlin-Turm in Tübingen. Weil man bei dem Dichter eine geistige Verrückung festgestellt hatte, nahm ihn der Schreinermeister Zimmer im Turm auf. Heute erinnert dort eine Ausstellung an Hölderlins Leben. Museumsleiterin Helge Noack.
Er hat ihm im Turm im ersten Stock ein Zimmer eingerichtet. Links und rechts waren die Räume der Familie unmittelbar angrenzend, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche. Also Hölderlin war richtig eingebettet in diesem familiären Gefüge.
Der Dichter Friedrich Hölderlin. Die Ausstellung im Hölderlin-Turm in Tübingen ist von Dienstag bis Sonntag geöffnet.
Das waren die Literaturtipps von Susanne von Schenk. Und wir machen jetzt noch einen Schaufensterbummel der besonderen literarischen Art. Zurzeit steht Alain-Claude Sulzer auf der Shortlist zum Schweizer Buchpreis mit seinem Roman Unhaltbare Zustände. Und Held der Geschichte ist ein Schaufensterdekorateur. Und daraus wurde dann diese dekorative Idee. In mehreren deutschen Städten haben sich Buchhändler in ihre Schaufenster gesetzt, um eben aus diesem Buch zu lesen. So wie Andreas Kuno aus Berlin den Tobias Wenzel für uns so besichtigt hat.
Ich bin aber auch einer, der wirklich seine Straße im Blick hat.
Andreas Kuno sieht aus dem Fenster seiner Buchhandlung im dörflichen Klado, im äußersten Westen Berlins. An diesem Tag gab es schon eine Beerdigung. Der Trauerzug von der Kirche zum Friedhof lief, wie immer, an seiner Buchhandlung vorbei.
Und für mich, okay, ist ein bisschen makaber, für mich dann ganz wichtig zu gucken, kennst du die Angehörigen? Weißt du, ob eventuell ein Kunde wieder weg ist?
Kuno kämpft um jeden Kunden, auch mit ungewöhnlichen Mitteln. Nun trägt er einen Bademantel und sitzt in seinem Schaufenster. Seine nackten Beine sind zu sehen, darunter Weihnachtssocken in Badelatschen. Eine Pappmaske bedeckt die obere Hälfte seines Gesichts.
Das muss reichen.
Kuno hat sich roten Saft eingeschenkt. Rotwein, sollen die Passanten draußen denken. Das ist seine Hommage an die Schlussszene in Alain-Claude Sulzers Roman »Unhaltbare Zustände«, den Kuno in seinen Händen hält. Stettler, ein Schaufensterdekorateur, rebelliert gegen die neuen Zeiten, indem er sich erst im Bademantel, dann nackt ins Schaufenster eines Kaufhauses setzt. Der Galliani-Verlag hat als Werbeidee Buchhändler aufgerufen, in ihrem Schaufenster aus dem Roman zu lesen. Damit das auch die Kunden draußen verstehen, hat Andreas Kuno seine Lesung vorher aufgenommen. Nun kann man ihr über das Abspielgerät auf einem Tisch vor dem Laden lauschen.
Das Gesicht bedeckt er mit einem Badetuch. Wie er es von seiner Arbeit beim Dekorieren gewöhnt war, kroch er dann auf allen Vieren in eines der mittleren Schaufenster, in denen Campingstühle standen. Doch diesmal ging es nicht darum, die Dekoration zu ändern, sondern sie zu beleben.
Ich habe meinen Augen gerade nicht so wirklich getraut. Ich kann nämlich schlecht sehen, ich bin kurzsichtig.
Eine Kundin ist irritiert und erfreut zugleich.
Finde ich total toll und bereichernd hier für unser Claro.
Meint eine andere, auch mit Blick auf die thematischen Lesungen, die Kuno alle 2 Monate draußen vor der Buchhandlung, auch im Winter, macht. Zum Weltkatzentag zum Beispiel oder zu Halloween. Drinnen löst die Kundin ein Rätsel zum Roman. Welchen Beruf hat die Frau, in die der Schaufensterdekorateur Stettler verliebt ist?
Bei mir hakt es jetzt auch gerade. Radio, Pianist. Radio, Pianist. In Arie.
Wir waren überrascht, dass es so wenig machen, weil es macht ja auch Spaß, sowas in den Alltag einzubauen.
Erzählt Kunos Mitarbeiterin Antonia Rau zur Aktion des Verlags. Ihr Chef im Schaufenster wird aktiv, um Reaktionen von Passanten zu bekommen.
Halb hat den Kopf rumgekriegt. Na hier von Herrn Dingens da, die Frau da, die Reinigungskraft bei Frau Stegmann.
Ein Paketbote betritt den Laden.
Was machen Sie denn da?
Ich sitze.
Warum?
Habe ich sonst was zu tun?
Am Schaufenster?
Ja. Finden Sie nicht dekorativ? Na du, na, Vorsicht. Ganz Vorsicht.
Geschmackssache.
Ja, ne? Also die Frauen fanden es bisher so toll.
Och, ich bin nicht so ein Freund von so viel Klamauk.
Sagt allerdings eine Kundin. Eine andere hat nur deshalb die Buchhandlung betreten und einen Kalender gekauft, weil sie wissen wollte, was es mit dieser Aktion auf sich hat.
Ist hier der Chef vom Haus, ne? Im Bademantel, nackte Beine, also.
So schlecht sind die aber nicht.
Hab ich nicht gesagt.
Oh. Nach 2 Stunden hat Andreas Kuno wieder sein Schaufenster verlassen. Ihm und den meisten Kunden hat es gefallen.
Meine Frau hat gedacht, sie hätte die Brille vergessen. Sie hat es im Schaufenster, hat sie ihn gesehen. Und dann hat sie gesagt, ich glaube, ich habe meine verkehrte Brille auf. Psychologen sind im Anmarsch. Man hat jetzt schon in Klado rumgesprochen, dass bei dem Herrn Kuno etwas nicht in Ordnung erscheint.
Der Kommentar ändert nichts an Andreas Kunos Fazit.
Ich sollte mich öfter mal ins Fenster setzen.
Nackte Buchhändlerbeine im Schaufenster. Andreas Kuno kannte keine Scham und hat mitgemacht zu Ehren von Alain-Claude Sulzers Roman Unhaltbare Zustände.